So, es gibt so einen Ausspruch in meinem Leben, den ich immer mal wieder gehört habe. Und vielleicht kennen die einen oder anderen auch. Ich habe eigentlich gedacht, ich sage den nie zu meinen Kindern, aber ja, wie das halt so ist. Und das ist der Satz, jetzt fängt dann der Ernst vom Leben an. Vielleicht, ja, am Lachen kennen die einen oder anderen. Also das erste Mal hörst du den so, wenn du in den Kindergarten gehst. Und dann in der ersten Klasse. Und sicher wieder, wenn du in die Oberstufe gehst, weil dann wird es ja wirklich ernst. Dann in der Lehre oder im Studium und im Militär. Und das letzte Mal habe ich ihn, glaube ich, gehört, wo ich geheiratet habe. Aber ja, es gibt viel so Alltagssprüche, oder? Die, wo alle in die gleiche Kerbe hauen. Zum Beispiel, das Leben ist kein Ponyhof, kennt man. Oder was dich nicht umbringt, macht dich stärker. Und all diese Sprüche, die meinen ja in etwas das Gleiche. Dass das Leben nicht nur immer einfach und nicht nur immer schön ist, sondern dass es halt auch Zeiten gibt, wo man muss kämpfen muss. Und ich weiss jetzt nicht, wie es dir heute Morgen geht, wie du da angekommen bist, wie deine letzte Woche, deine letzten Wochen aussehen und wie so deine Baustellen, Herausforderungen in deinem Leben heissen. Doch ich muss euch sagen, manchmal fühle auch ich mich, trotz den Bildern, die ihr gesehen habt vorher, das waren so Zahnehäubli gewesen, oder? Da gibt es viele andere Zeiten. Und ich fühle auch mich manchmal, als würde ich gegen Windmühlen kämpfen. Ich renne und kämpfe und irgendwie scheint es, als wäre nie Schluss. Immer kommen neue Berge und wenn du denkst, du hast einen überwunden, dann kommt das Nächste, das vor dir steht. Und es gibt dann mal so Zeiten, die sorglos sind, oder so kleine Abschnitte, wo du durchschnaufen kannst, aber nur, weil du vor dem nächsten Sturm stehst. Also du kommst vor einem Sturm, du bist vielleicht gerade in einem Sturm oder du gehst auf einen Sturm zu. Auch wenn es windstille Momente gibt im Leben, keine Angst, der Sturm kommt, du musst nur warten. Weil unser Leben ist eben einfach wirklich kein Ponyhof. Und überlegt euch mal, es fängt schon an bei der Geburt. Da muss etwas Grosses durch etwas Kleines. Hey, das ist Kampf fürs Mami und fürs Kind. Ja, und dann geht es weiter, oder? Dann bist du ein Baby. Und dann geht der Kampf wieder ums Essen. Das kommst du oft erst über, wenn du zündrote Birne hast vor dem Schreien. Und musst zappeln, weil du kannst ja nicht reden. Und dann hast du Geschwister, die, wenn du etwas älter bist. Dann kämpfst du um Jockey oder um Spielzeug. In der Schule heisst dann der Find Französisch oder Mathematik. Du kämpfst gegen das Einschlafen und für gute Noten. Und mit den Kollegen stellst du allerlei Blödsinn an in deiner Jugend, dass du einfach so in der Hackordnung im Rudel ein bisschen einen besseren Platz erkämpfen kannst. Auf dem Pausenplatz, da wird sowieso gestritten und geschlägelt. Und dann geht der Fight los um einen Studienplatz oder einen Ausbildungsplatz. Dann nur die Besten bekommen ja so einen Platz. Ja, und dann gibt es noch das andere Geschlecht, oder? Das will ja auch erobert werden. Und dann gibt es viele Konkurrenten, die man muss ausschalten muss. Ja, und schon siehst du dich in einem Mehrfrontenkrieg und Sieg kannst du nur erzielen, wenn du Ellbogen ausfährst und richtig Gas gibst, oder? Und ohne Rücksicht auf Verlust kämpfst. Nach der Ausbildung ist vor der Weiterbildung, sagt man. Es geht um Noten, es geht um Titel, es geht um Ansehen bei Menschen. Und wenn du dann einmal einen Job hast, dann pendelst du vielleicht mit dem Zug zur Arbeit. Ja, dann musst du jeden Morgen kämpfen, dass du so einen Sitzplatz verwünschst. Mit dem Auto ist es nicht viel besser, weil da kämpfst du einfach, wie weiter vorne ist, im Stau. Und am Arbeitsplatz tobt seit einigen Jahren ein ganz neuer Kampf. Weil früher ist mir ins Büro gekommen und da hast du so dein Pult gehabt, deinen Stuhl, deinen Schubladenstock, hast vielleicht deinen Äpfel hintun, ein Bild von deiner Familie. Es war so eine kleine Oase gewesen, oder? Im täglichen Kampf. Aber heute betrittst du an manchen Orten, wenn du ins Büro kommst, eine ganz neue Arena. Die nennt sich Desk-Sharing. Vielleicht kennen das die einen. Da gibt es keine fixen Arbeitsplätze mehr. Das heisst, jeder kann sitzen, wo er will. Du hast ja nichts mehr persönlich, du hast nur noch dein Köfferli. Und ratet mal, was passiert jeden Morgen? Es ist ein Kampf. Wer muss neben dem WC sitzen und wer darf neben der Kaffeemaschine sitzen? Und so geht es weiter. Du kämpfst um Kind, um die Ehe, um die Familie. Wir kämpfen gegen Krankheiten, wenn du um jeden Preis gesund bleiben. Wir kämpfen gegen Fettpolster. Schon heute Morgen habe ich gesehen, und angefahren bin, sind schon auf dem Laufband. am Rennen da unten im Fitnesscenter. Ich frage mich zwar, warum, das eine hat den Wald, wo wir rennen können, aber ja. Und im Laufe unseres Lebens gibt es doch Sieg, aber es gibt auch Niederlagen. Und jemand einer, der brennt aus auf den Schlachtfeldern vom Leben und sagt, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr weiter so. Und oft fühlen wir uns allein in diesen Kämpfen und Sorgen, allein in dem Hamsterrad, wo irgendwie immer schneller dreht und dreht und dreht. Und irgendwie ist die Bremse verloren gegangen. Es ist unsere Gesellschaft, die irgendwie so funktioniert. Mehr, mehr, mehr. Schneller, schneller, schneller. Schnellzuggesellschaft. Oder der Zug, das funktioniert, solange der Zug immer wie gewünscht geradeaus geht. Aber sobald eine Kurve kommt, die du vielleicht nicht erwartet hast, besteht die Gefahr, dass man entgleist. Und dann geht überhaupt nichts mehr. Aber schaut euch mal die Menschen an. Also ich meine jetzt bewusst Christen und Nicht-Christen. Da gibt es oft keinen Unterschied. Sammeln von, ich sage jetzt einfach diesen Sachen, nimmt bei den Menschen oft die ganze Kraft und die ganze Zeit in Beschlag. Immer mehr und mehr, mehr Auto, mehr Haus, mehr Freizeit. Man schafft wie die Hohlen, dass wir 3 Wochen Ferien machen können. Und dann haben sie das Gefühl, wir erholen uns für den Rest vom Jahr in den 3 Wochen Ferien. Das ist ja Witz. Das funktioniert nicht. Es ist nie genug. Und jeden Tag bittet das goldene Kalb zum Tanz. Und auch die Stufen der Karriereleiter, die werden mühsam erklungen, Stufe um Stufe, ohne Rücksicht auf Verlust, auf Gesundheit, nicht auf Familie. Und jemand einer bleibt unterwegs liegen oder er stürzt ab, Burnout, Familienzerbruch. Aber das ist egal, weil es hat ja genug Haie in dem Becken, die nur warten, bis sie an dir vorbeikraxeln können. Oder um dich zu überholen. Und für was? Nur um am Schluss zu merken, dass die Leiter, wo du darauf gekraxelt bist, das ganze Leben eigentlich an der falschen Wand steht und oben nichts mehr kommt, außer die Leere. Und manchmal fühle ich mich wirklich umstellt von so einem feindlichen Heer und sehe mich in einem Mehrfrontenkrieg und sehe den Ausweg auch nicht mehr. Und ich glaube, es geht vielen Menschen um uns herum so und ich wage sogar zu behaupten, es geht auch einigen von uns da drinnen so. Und etwas, was ich liebe an der Bibel, dass sie uns nicht von Menschen berichtet, die so Superhelden sind, oder? Die so auf einem Sockel stehen, unerreichbare, super fromme, super Womans und super Männer, sondern sie erzählt uns von Männern und Frauen, die zumindest im Leben stehen. Wie du und ich, die Not haben, die Zweifel haben, die Fragen haben. Und die Bibel zeigt uns das Leben hier auf Erden, wie es eben wirklich ist. Eben kein Ponyhof. Und in Momenten, wo es mir so geht, wo ich das Gefühl ans Wasser steht, so bis hier, lese ich sehr gerne in der Bibel und besonders eine Stelle aus 2. Könige 6, 15 bis 17. 2. Könige 6, 15 bis 17. Und folgende Szene wird uns berichtet. Das Volk von der Aramäer führt Krieg gegen die Israeliten. Und das ist jetzt nicht immer so ein offener Frontenkrieg gewesen, sondern vielmehr haben die Aramäer immer wieder Überfälle gemacht und kleinere Raubzüge in die grenznahen Städte. Doch die Überfälle, die sind erfolglos, weil die Armee der Israeliten ist immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Immer wenn sie wieder einen Überfall machen, steht die Armee von Israel schon da und wehrt den Überfall ab. Hey, das schreit doch nach einem Verräter, oder? Unter der Aramäer. Das schreit nach Verrat. Ja, so denkt auch der König von Aram. Und seine Soldaten und all seine Diener sagen, hey, nein, wir sind dir loyal. Da gibt es keinen Verräter. Aber es gibt da einen Mann mit dem Namen Elisa und der ist ein Prophet von Gott, der gehört zum Volk Israel. Und die Diener sagen dem König in Vers 12, der Elisa, der gehört im Fall sogar das, was du im Schlafzimmer redest. Also, du kannst gar nichts von ihm geheim halten. Und der Elisa, der gehört jetzt zu Gottes Volk und Gott zeigt ihm die Ort und die Zeiten von diesen geplanten Angriff. Wie er das macht, steht nicht durch Träume oder durch Gedanken, wie auch immer, der Elisa hat es gewusst. Und so hat er jedes Mal können, die israelitische Armee sagen, ihr müsst da hingehen oder da hingehen, da wird der nächste Angriff passieren. Ja, was ist jetzt der logische Schritt auf Seite der Aramäer? Klar, oder? Den Elisa gefangen nehmen, ausschalten, ermorden oder entführen. Also schickt der König von Aram seine Soldaten nach Dothan, der Aufenthaltsort von Elisa und seinen Dienern. Und er kommt jetzt nicht mit nur ein paar Soldaten, sondern er kommt mit ein paar Filmen und gut bewaffnet. Und das ist jetzt die Szene, und jetzt kommen die Verse 6, 15 bis 17. Zuerst 15. Und als der Diener des Mannes Gottes früh aufstand und hinausging, siehe, da umringte ein Heer die Stadt und Pferde und Kriegswagen. Und sein Diener sagte zu ihm, ach, mein Herr, was sollen wir tun? Es ist ein ganz normaler Morgen in Dothan. Nichts Besonderes, 08:15 Montag oder Dienstag. Einfach Alltag. Der Diener von Elisa spaziert raus, will Wasser holen oder Zähne putzen, ich weiß es nicht. Und denkt nichts Böses und plötzlich sieht er da vor sich die ganze Armee der Aramäer. Hey, das ist ein Schock. Dem ist ja seine Zahnbürste gerade zur Hand ausgefallen. Soldaten, Streitwagen, alles voll der Finde. Und ja, was soll er jetzt machen? Und es gibt so Momente im Leben, da ist innerhalb von Sekunden alles anders. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr so einen Moment, wo so ein normaler Alltagszustand völlig ein Ausnahmezustand wird, innerhalb von 0,0 Sekunden. Vielleicht bei einem Unfall, bei einer Diagnose von einem Arzt. Plötzlich ist alles anders. Wir haben in unserer Familie schon zwei, drei so Sachen erlebt. Eins war mal, wo meine Frau zum Kinderarzt gegangen ist mit dem Timon. Der Timon war verkältet, er hatte Fieber und dann hat er noch erbrechen. Und dann haben wir gesagt, das ist komisch, jetzt gehen wir mal zum Kinderarzt. Und nach 10 Minuten beim Kinderarzt hat sie sich in einem Rettungswagen wiedergefunden, der mit Blaulicht und Sirene auf Bern gefahren ist. Mit einem Bub dabei, der Blutwerte hatte, die lebensbedrohlich waren. Verdacht auf Hirnhautentzündung. Und vom Alltag in eine Extremsituation. Und ich glaube, so ist es so vom Diener, vom Elisa gegangen. Panik! Was soll jetzt passieren? Ja, er und Elisa gegen eine ganze Armee. Das kannst du vergessen. Wie soll das gehen? Es ist ein Kampf, der nicht gewonnen werden kann. Der Diener spurtet jetzt eher zum Elisa. Und was hier so ein bisschen trocken berichtet wird in der Bibel, ist wohl eher Panik gewesen. Ein Schrei nach Hilfe. Elisa, Elisa, wir sind verloren. Daran mehr, wir haben keine Chance, wir werden sterben. Es ist eine unkontrollierbare Situation, machtlos. Und die Reaktion von Elisa in Vers 16, die überrascht jetzt umso mehr. Denn er sagt, Vers 16, Elisa aber sagte, fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Hey, vergessen Filmhelden wie der Tom Cruise oder der Arnold Schwarzenegger. Wenn einer den Titel cool verdient hat, ist der Elisa. Wie der reagiert hier, in einer riesen Stresssituation, eine menschlich unlösbare Aufgabe, am Untergang geweiht, bricht er nicht in Panik aus und rennt verzweifelt umeinander. Er versucht auch nicht zu flüchten, oder so durch den Hinterausgang in der Stadt. Er versucht auch nicht, die Einwohner von Dothan für einen Gegenschlag zu motivieren oder sich bewaffnen und kämpfen. Er versucht nicht, das Problem selber zu lösen. Er macht eigentlich sein Problem zu Gottes Problem. Er ruht in Gott. Er richtet seinen Blick weg vom Findlichen her, hin zu Gott. Weg von den Sorgen und Nöten, die vor ihm stehen. Und er sagt dann in 2,17, also in 6,17, und Elisa betete und sagte, Herr, öffne doch seine Augen, die Augen vom Diener, dass er sieht. Da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er sah, und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Hey, was für ein plötzlicher Wandel von diesen Umständen. Der Diener sieht plötzlich die Armee von Gott mit feurigen Ross und Kriegswagen sieht er Gottes Armee, die viel grösser ist und viel stärker ist wie alles andere. Er sieht die geistliche Realität. Er sieht, wie Kraftverhältnisse wirklich sind. Und der Elisa lässt sich jetzt nicht täuschen vom Sichtbaren, sondern er vertraut auf Gottes Möglichkeiten. Er rechnet Gottes Handeln mit ein und er denkt nicht nur in menschlichen Maßstab. Hey, was ist mir da der Elisa ein Vorbild? Wie oft sehe ich nur das, was der Martin schon gesagt hat, was vor meinen Augen ist? Ich sehe nur meine Möglichkeiten oder unsere Möglichkeiten. rechne nur mit menschlicher Kraft. Und wenn ich vor einem Problem stehe, renne ich um wie der Diener, voll Panik und schreie und zabble und mache alles, was in meiner Kraft steht, um das Problem zu lösen. Und erst, wenn ich mit meinem Latein am Ende bin, wenn ich nicht mehr kann, dann komme ich zu Gott und bete. Hey, wieso nicht gerade? Wieso kommen wir nicht zu Gott, wenn wir vor dem Berg stehen und nicht erst, wenn wir schon versucht haben, den Berg aus eigener Kraft wegzuschaufeln? Kommen wir doch zu Gott, wenn wir vor dem Berg stehen. Die Ina ist mir da ein mega Vorbild geworden, wo wir nach Zrobas gewohnt haben und haben müssen unsere Kanalisation fertig bauen, um das Haus dann vermieten, dass wir im Beatenberg ziehen können. Und ich habe dort die Kanalisation, der Schacht buddelt von Händchen, also wirklich mit der Schaufel, habe ein Rohr oben anschneiden müssen und das war das Falsche gewesen, leider. Das war die Kanalisation vom Restaurant oben dran. Ja, das war recht grausig. Ja. Und ich habe geschafft und geschafft. Und irgendwann, es war noch kalt, habe ich den Füschel genommen und habe ihn vorgerührt. Und dann habe ich einfach ja, ein paar Wörter gesagt, die nicht so schön waren. Und dann sagt Ina, meine kleine Ina, steht neben mir und sagt: Papi, tu doch beten. Tu doch beten. Ich sage: Ja. Zuerst habe ich gedacht: Was bist du für ein freches Ding? Und dann dachte ich, eigentlich hat sie recht. Und dann habe ich angefangen zu beten. Und habe einfach alles liegen lassen. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Die Gemeinde hat noch die Strasse saniert. Und im Zuge von dieser Strasse und der Gemeindekanalisation haben sie meinen Schacht, den ich so mühsam angefangen habe zu buddeln, wieder kaputt gemacht, weil sie sind zu nahe herangekommen. Und dann haben sie mir gratis und franco einen neuen Schacht gesetzt, betoniert, alle Rohre gelegt und ich hätte einfach zuschauen können. Ich hätte einfach müssen warten. Papi, tu doch beten. Und ich weiss nicht, wie deine feindliche Armee gerade heisst, die vor dir steht, die dich bedroht. Vielleicht in der Ehe, vielleicht in der Familie, Gesundheit, im Beruf. Und die gute Nachricht ist, du musst ja auch nicht arbeiten. Es ist jemand da, der für dich kämpft. Und jemand, der dich nie allein lässt. Und das liebe ich an einem Leben mit Gott. Gott und Jesus sagt nie: Hey Ralf, jetzt ist genug. Jetzt ist genug, jetzt musst du allein. Er sagt, immer wenn ich sage, ich kann nicht, sagt er, ich kann. Schaut, ich liebe das Bild hier. Das hat, ich glaube, das hat eine Schülerin gezeichnet. Und ich glaube, der Elisa hat das begriffen. Der Elisa hat das gelebt. Ich kann nicht, Gott kann. Und wenn wir das anfangen zu leben und begreifen, im Kopf und im Herz. Leute, ich glaube, das ist das Leben in der Freiheit in Jesus, wo der Paulus uns immer wieder will, vor Augen führen. Ja, was ist dann der grosse Unterschied vom Elisa zu der Aramäer? Der Elisa hat zu Gott gehört. Er hat an Gott geglaubt und er hat auf Gott vertraut. Er war ein Mann von Gott. Und was ist der Unterschied zu heute? Ja, der Elisa hat aufs Kreuz hingeschaut. Also das Kreuz ist vor ihm gestanden. Er hat gewartet auf einen Erlöser, er hat den Messias erwartet. Und wie alle Gläubigen im Alten Testament hat er gewusst, ich brauche Erlösung. Ich kann nicht bestehen vor einem heiligen, gerechten Gott. Ich brauche Vergebung, das hat er gewusst. Und er hat vertraut und an Gott geglaubt. Ja, und wir? Ja, wir schauen aufs Kreuz zurück. Wir wissen, wer der Erlöser ist. Jesus Christus, der gestorben ist für meine, aber auch für deine Schuld, um uns zu versöhnen mit Gott. Und durch sein Blut dürfen wir Kinder Gottes sein. Jesus ist gestorben für den Elisa, für mich, aber auch für dich und für jeden, der das Angebot von der Rettung annimmt. Und da dürfen wir aber nicht stehen bleiben, denn Jesus ist nicht tot. Ich habe nämlich eine gute Nachricht für dich. Er erfreut sich bester Gesundheit. Er lebt. Er ist auferstanden und lebt. Und wie der Elisa dürfen wir durch den Glauben und das Vertrauen Kinder Gottes sein. Römer 5,1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und Gott macht jetzt dieses Problem zu seinem. Bringen wir doch unsere Kämpfe, unsere Sorgen und Nöte zum Kreuz und lassen wir sie bitte dort. Schaut, Gebet Gebet heisst eigentlich, ich bringe meinen ganzen Rucksack ans Kreuz. Das heisst Gebet. Glauben heisst, ich lasse ihn auch dort. Ich lasse mein Zeug dort und rechne mit dem Eingreifen von Gott. Planen wir sein Wirken ein. Und wenn du zu Gott gehörst, das weißt du in deinem Herz, dann möchte ich dir heute Morgen auch zusprechen, Vers aus 2. Mose 14, 14. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Geben wir Gott alles ab. Unsere Rechte, unsere Pflicht, unsere Freude und unsere Nöte. Und staunen wir, was er wird tun. Und schau, das ist jetzt kein Aufruf zur Passivität, sondern es ist ein Aufruf zum Leben durch und mit Jesus. Wie der Paulus schon sagt, in 1. Timotheus 6, 12, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Es ist kein Aufruf zur Faulheit oder zum Zurückziehen. Im Gegenteil, es ist ein Aufruf zur richtigen Prioritätensetzung. Nicht mein Reich soll gebaut werden, sondern sein. Nicht mein Wille soll geschehen, sondern sein Wille. Und Leute, wenn du bereit bist, Reich Gottes zu bauen, da ist Gegenwehr. Das ist normal, weil das gefällt nicht jedem. Der Paulus sagt ja schon in Epheser 6, 12, dass der Kampf nicht gegen Fleisch und Blut ist, sondern gegen die Macht der Finsternis. Und wenn du parat bist, Reich Gottes zu bauen, dann gehören Anfechtungen dazu, Verletzungen, Kämpfe. Ihr glaubt gar nicht, was in so einer Woche, wie jetzt letzte Woche im Credo, wenn wir mit den Menschen draußen sind, unterwegs sind, Bibelarbeiten machen mit ihnen, was da alles passiert. Die Heim, die Familie. Die Kinder spinnen im höchsten Grad. Teilweise wird das Kind einfach krank. Letzte Woche auch, Tina. Sie hat einfach müssen erbrechen, mitten in der Nacht. Dann kommen irgendwelche Nachrichten per Mail oder per Brief, die du nicht gerade brauchst. Streit, böse Träume. Alles Mögliche, was da passiert. Ein blaues Auge oder ein paar Brillige, die sind im Kampf einfach normal. Jesus sagt uns nirgends, es wird ein Spaziergang. Ich wäre eher erstaunt, wenn du keine Verletzungen hättest oder Narben. Dann wäre eher die Frage, ja, was machst du überhaupt? Also, was machen wir überhaupt? Bauen wir Reich Gottes oder konsumieren wir Reich Gottes? Das ist ein Unterschied. Reich Gottes bauen oder konsumieren. Und wir sind dazu berufen, einen Unterschied zu machen. Als Söhne und Töchter Gottes zu leben in einer gottlosen Welt, hey, das kann nicht einfach sein. Das muss schwierig werden. Und Jesus selber sagt in Matthäus 5, 13 über uns, wir sind Salz von dieser Erde. Wir sollen Salz sein an faden Ort und uns nicht im Salzstreuer verstecken und uns wohlfühlen dort. Denn Salz wirkt einfach erst, wenn es ausgestreut wird. Schau, das lange nicht, wenn du beim Kochen bist und einfach weißt, wo das Salz steht. Das lange nicht. Es langt auch nicht, wenn du Salz einfach nur anschaust. Salz wirkt erst, wenn es unter das Essen kommt. Und geben wir dieser Welt einen Geschmack, dieser geschmackslosen Welt wieder einen Geschmack. Dem Einheitsbrei einen Geschmack zu geben nach Reich Gottes, nach Liebe, nach Annahme. Der Geschmack Jesu. Und glauben wir, ein bisschen Salz macht einen riesigen Unterschied. Wisst ihr, wie hoch der Salzgehalt ist vom Meer? Der Salzgehalt vom Meer ist etwa bei 3-3,5%. Das ist extrem wenig. Hey, aber das ist ein riesiger Unterschied. Das bisschen Salz macht einen gewaltigen Unterschied und verändert alles. Und in allen Kämpfen und Nöten dürfen wir wissen, da ist jemand, der für uns, mit uns kämpft und der uns nie allein lässt. Und jedes von seinen Kindern sicher ans Ziel bringt. Und ich wünsche mir wirklich für jeden von uns, dass wir mündige Bauleute werden, die das Reich Gottes bauen. Dass wir jünger machen und jünger werden. Und das ist einfach kein abgeschlossener Vorgang. Das Jüngerwerden passiert bei deiner Bekehrung oder Wiedergeburt. Und endet entweder, wenn Jesus wiederkommt oder wenn du stirbst. Und dazwischen ist es ein Vorgang. Und ich wünsche mir, dass unsere Taten und unser Reden Gott verherrlicht. Dass sein Reich gebaut werden darf. Aber oft treffe ich auch Menschen, und vielleicht kennen ihr auch so Menschen, die sagen, hey, mein Leben ist ein Ponyhof. Mir geht's gut. So nach dem Sinn, ich brauche keinen Gott. Ich habe einen guten Job, ich habe eine schöne Familie. Ich löse meine Probleme selber. Ich bin ein Siegertyp, so yes, I can. Oder es gibt so Leute. Und bei denen scheint alles wunderbar, die haben kein Problem, nur Erfolg und Sonnenschein, alles ist schön. Und wenn es bei dir gerade so ist, hey, freu dich dran. Freu dich dran. Und vielleicht ist ja auch jemand da, der so denkt, so nach dem Motto, tue recht und scheue niemanden. Das war übrigens auch mein Motto gewesen, bis vor 13 Jahren. Besonders der zweite Teil, scheue niemanden. Und ich habe dann so gelebt. Und ich habe alles gehabt, was ich wollte. Aber das Entscheidende hat gefehlt. Und wenn du so denkst, dann kann ich dir eins versprechen, egal wie stark du bist, egal wie viel Geld oder wie viele akademische Titel du hast, und auch egal, was für ein Kämpfer du bist, wie viel Lebensversicherung du hast, von 3a bis z, völlig wurscht. Und auch wenn du alle Kämpfe gewonnen hast in deinem Leben bis jetzt, voll auf der Siegerstraße bist, ein Kampf wirst du verlieren. Ein Kampf wirst du hundertprozentig verlieren. Der Kampf können wir allein nicht gewinnen. Und der Kampf, der steht jedem Mensch bevor, ob wir das wollen oder nicht. Dem Kampf können wir nicht ausweichen. Das ist der Kampf gegen den Tod, denn das Leben ist tödlich, meine Freunde. Die Sterblichkeitsrate liegt im Jahr 2019 bei 100%. Immer noch, trotz all unseren Pillen und unseren Medikamenten. Und das ist uns nicht so bewusst, oder? Dann sterben immer andere. Also, ich bin noch nie an meiner eigenen Beerdigung gewesen, es sterben immer andere. Mich hat es noch nie getöpft. Ich bin ja noch nie gestorben. Das ist so die Einstellung oder das Gefühl. Und der Tod, der wird einfach verdrängt. Doch eigentlich ist es nur eine Frage der Zeit, oder? Und wir denken, die Zeit läuft vorwärts, aber genau genommen läuft sie eigentlich rückwärts. Und spätestens beim Tod wird unser Lebensfundament auf das, was wir unser Leben bauen, ultimativ geprüft, wo wir merken, ob es hebt oder eben auch nicht. Und ich bin mir sicher, dass alle unsere selber gebauten Fundamente nicht hebt. Wie Geld, wie Besitz, Ansehen bei den Menschen, ist im Angesicht vom Tod nicht wert. Schon der Polo Hofer, den kennen wahrscheinlich die einen von euch, ein Schweizer Mundart-Rocker, hat gesagt, das letzte Hemmli hat kein Sack. Wie recht er doch hat. Es ist nur eins wichtig, gehört ein Mensch zu Gott oder nicht? Und wenn dir das Wasser manchmal bis zum Hals steht oder du schon unter dem Wasser bist, durch Jesus bist du nicht allein. Weder im Leben, auch nicht im Sterben. Und das ist das Einzigartige am Leben mit und durch Jesus. Es ist eine Hoffnung und eine Gewissheit, die einfach nicht an äußere Sachen gebunden ist. Auch nicht an mein Zutun, sondern allein ans Blut Jesu. Dann hat die grösste Schlacht geschlagen und den grössten Kampf gekämpft, den es je gegeben hat. Er hat den Tod besiegt. 2. Timotheus 1,10. Und das ist jetzt, wo Jesus Christus in dieser Welt erschienen ist, Wirklichkeit geworden. Er, unser Retter, hat den Tod entmachtet und hat uns das Leben gebracht, das unvergänglich ist. So sagt es das Evangelium. Er hat den Tod besiegt. Und so kann der Paulus auch ausrufen, Tod, wo ist dein Stachel? Wo ist dein Sieg? Jesus ist Sieger über alles und jeden. Kennt ihr den Richard Wurmbrand? Es ist ein rumänischer Pfarrer war, jahrelang eingesperrt im Kommunismus nach dem Zweiten Weltkrieg, teilweise in Einzelhaft, wirklich ganz unter schlimmsten Verhältnissen. Und er sagt in seinem Zeugnis, sie hat mich gefoltert, sie hat mich geschlagen, sie hat mich aushungern lassen. Doch eins hat die Kommunisten fast wahnsinnig gemacht. Die sind schier durchgedreht wegen dem. Eins haben sie ihm nicht nehmen können. Und das ist das Leuchten in seinen Augen. Die Gewissheit im Herz. Jesus lebt. Und ich weiß, wenn ich hier die Augen zumache, mache ich sie bei Christus wieder auf. Und er sagt weiter in einem Zeugnis, ich habe viele Menschen gesehen sterben, sagt er, Atheisten, Kommunisten, Muslime, aber auch Christen. Entweder sind sie verändert in den Zellen oder sind sie verschossen worden vom Exekutionskommando. Und im Angesicht vom Tod haben alle versucht, sich an irgendwas zu heben. Alle haben irgendwas geschrien. Die grössten Kommunisten haben teils zu Gott geschrien um Hilfe. Und er sagt, da habe ich nie einen Christ gesehen, der in einen Querlauf geschaut hat und gerufen hat, Darwin, Marx, rett du mich. Sondern das Gegenteil, er hat erlebt, wie Christen sich dreit gewusst haben von Gott in den schlimmsten Stunden von ihrem Leben. Wisst ihr, wir vergessen manchmal, besonders hier in der Schweiz, dass hier ist nicht das Ziel. Die Ewigkeit bei Gott ist das Ziel. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Also verschwenden wir bitte nicht alle Zeit, uns irgendwelche Schätze anzuhäufen hier oder uns zu streiten über Liederbüchli oder Kaffeemaschine oder was auch immer. Und ja, wir müssen hier auf der Erde in unserem Leben schwierige Sachen durchleben. Und ja, auch wenn du mit Jesus unterwegs bist, gibt es das. Und manchmal ist es fast heftiger, wie bei allen anderen, die ohne Gott leben. Denn du stehst im Wind. Vergiss es nicht. Du stehst im Wind. Aber lass dich nicht entmutigen. Schau auf Jesus. Nimm den Blick weg von den Armeen, die dich bedrohen, den feindlichen Soldaten, wie der Elisa es gemacht hat. Und dann darfst du wissen, es ist noch nicht das Ende. Und unser Ende hier ist erst der Anfang. Und wir können uns eigentlich jeden Tag entscheiden, wie gehen wir heute durch den Tag? Gehen wir durch den Tag als Diener oder gehen wir durch den Tag als Elisa? Und rechnet mit Gottes Möglichkeiten. Gott kämpft für dich. Und ich weiß, es gibt wirklich schlimme Sachen hier auf der Erde. Es gibt unglaubliche Schicksale, wo wir auch immer wieder hören von diesen Teilnehmern, die ins Credo kommen. Aber ich möchte dir auch sagen, jedes Unrecht wird bestraft. Und jeder noch so grosse Herrscher, wie sie alle heißen, Cäsar, Hitler, Putin, Trump, wird sich beugen vor Jesus. Leset Philipper 2, 5 bis 10. Im 10 steht, jedes Knie wird sich vor ihm beugen. Jesus ist Sieger. Darum, meine Freunde, lasst uns Reich Gottes bauen. Hier in Bülach, im Vertrauen und im Glauben vorwärts gehen. Nicht, weil wir so gut sind, nicht, weil wir so fromm sind, sondern weil Jesus alles für uns da hat. Und mein Gebet für jeden von euch, aber auch für mich, ist, wie der Elisa gebetet hat, Herr, öffne doch unsere Augen, dass wir sehen, dass wir die Größe von Gott wahrnehmen, dass wir seine Macht und Stärke in unsere Pläne mit einrechnen. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du Sieger bist über alles und dass du den grössten Kampf gekämpft hast, den es je gegeben hat auf dieser Welt. Du hast den Tod besiegt und uns erlöst, Herr. Und danke vielmals, Vater, dürfen wir deine Kinder sein. Und bist du der, der uns immer wieder zu dir ruft, der uns zurückholt, der uns umarmt und uns so liebt, dass er nichts verschont, um uns zurückzuholen. Und du kennst unsere Herzen, Herr. Du weißt, wie es uns geht, wenn wir unterwegs sind, was unsere feindlichen Armeen sind. Und ich bitte dich, dass wir wirklich die Augen dürfen auftun und dass du sie uns aufmachst und dass wir dich dürfen sehen, deine Macht und deine Kraft dürfen einrechnen in unseren Alltagssorgen und Nöten. Danke vielmals, dass du mit jedem gehst hier. Und wenn jemand hier ist, der dich noch nicht kennt, dann bitte ich dich wirklich, dass du dich ihm zeigst, Herr, dass er dich kennenlernen darf, Jesus. Amen.